Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen, bei euch bin, Christian Pletsch. Ich glaube, letztes Jahr war ich tatsächlich das erste Mal hier. Ich lebe und arbeite in Adelzhofen, also nicht so weit weg von hier, Epping-Adelzhofen, dort bei der Stiftung Lebenszentrum Adelzhofen im theologischen Seminar und freue mich, dass ich heute bei euch bin und mit euch diesen Gottesdienst gemeinsam feiern darf. Denn das ist ja schon mal das Erste, was man jetzt so zum Thema Gemeinschaft dann schon mal nochmal sich so Erinnerung rufen kann. Wir feiern diesen Gottesdienst eben gemeinsam in der Gemeinschaft miteinander und in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Jetzt haben wir uns ja gerade schon so verschiedene Gedanken gemacht, was man eigentlich mit Gemeinschaft alles so verbindet. Aber um euch jetzt nochmal die Gelegenheit zu geben, mal kurz ein bisschen darüber nachzudenken, habe ich eine Aufgabe für euch zum Start. Sprecht doch mal kurz mit eurem Sitznachbar, Sitznachbarin, kurz, wirklich kurz, ja, über die Frage, was heißt für dich Gemeinschaft? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Definition, die schon vorgelesen wurde, aber vielleicht habt ihr ja auch eine eigene Vorstellung. Was heißt das für dich eigentlich ganz persönlich? Was heißt für dich Gemeinschaft? Auf geht's. Ja, was bedeutet für dich Gemeinschaft? Ich habe diese Frage genau so auch mal dem World Wide Web gestellt, mal zu gucken, was gibt es eigentlich Antworten auf die Frage, ganz persönlich, wenn man da reinschreibt, was bedeutet für dich Gemeinschaft? Ist interessant. Man findet dann Aussagen, Zitate von Menschen, die auf diese Frage geantwortet haben, weil ich bin nicht der Erste, der diese Frage gestellt hat. Und ich lese euch einfach mal so ein paar Antworten vor, die ich so auf die Schnelle gefunden habe. Ein Nutzer namens Amara schreibt: Für mich bedeutet Gemeinschaft, dass keiner ausgeschlossen wird, dass jeder unterstützt wird, dass jeder sich auf den anderen verlassen kann, dass jeder für den anderen da ist und dass man eben zusammenhält, egal was kommt. Alex sagt: Für mich bedeutet Gemeinschaft Hilfsbereitschaft, Nettigkeit, Zusammenhalt, stark sein und niemanden ausgrenzen. LaliLu96 sagt: Gemeinschaft bedeutet für mich zusammenhalten. Man muss sich gegenseitig vertrauen können, egal was geschieht. Man hat zusammen viel Spaß und Ähnliches. Und jemand mit dem bedeutungsvollen Namen Good Think sagt: Gemeinschaft bedeutet für mich zusammenhalten, niemanden ausschließen. Gemeinschaft, wenn man sich das anguckt, wie das hier beschrieben wird, was die Leute damit verbinden, dann wird ganz schnell klar, es bedeutet hier immer irgendetwas, was wir tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich darüber nachgedacht habe, was bedeutet für mich Gemeinschaft, ich würde es genau so beschreiben. Und ich höre das auch bei uns im Lebenszentrum, ja, das, wer noch nicht da war, also da wohnen halt auch ein paar Leute zusammen. Da gibt es eine Kommunität, also so ein evangelisches Kloster, die sind richtig viel zusammen. Also könnt ihr meinen, das sind vielleicht so die Spezialisten, wenn es um die Frage nach Gemeinschaft geht. Dann gibt es da Jahresteamler, die da wohnen, also Leute, die einen Bundesfreiwilligendienst machen, Studierende. Also da wohnen eine ganze Menge Leute. Und wenn man fragt, was bedeutet euch Gemeinschaft, oder wenn man nachhört, gerade bei den jungen Leuten, die manchmal sagen, ja, ich finde die Gemeinschaft hier so cool. Ja, was meinst du denn damit? Dann kommen genau diese Antworten. Da ist so ein starker Zusammenhalt. Wir halten zusammen. Wir stärken einander. Wir haben Spaß zusammen. Wenn einer traurig ist, dann hat er Ansprechpartner. Ja, da wird man getröstet, da gibt es ein Zuhören, da gibt es eine echte Hilfsbereitschaft. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre. Weil das ist ja, das ist mega. Ja, das ist wunderbar. So wünscht man sich das. In jeder Form von Gemeinschaft. Ja, ob man jetzt an die Familie denkt, Da wünscht man sich das doch auch, starken Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, man unterstützt sich gegenseitig, man trägt einander. Wäre cool, wenn es am Arbeitsplatz ähnlich wäre. Auch da wünscht man sich ja eigentlich eine gute Zusammenarbeit, eine gute Gemeinschaft im Team, in dem man vielleicht tätig ist. Und natürlich auch so eine Gemeinschaft wünschen wir uns auch für unsere Gemeinde, da, wo wir auch als Christen zusammen sind, Gemeinschaft haben, zu Hause sind. Es ist diese sichtbare Gemeinschaft, die sich so schön greifen lässt und die sich tatsächlich darin beschreibt, was wir aneinander tun und wie wir da auch miteinander umgehen. Es ist diese sichtbare, greifbare Gemeinschaft, die unserer Seele oft so gut tut. Und diese Gemeinschaft ist total wichtig. Sie hat einen ganz großen Platz. Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, der so 20er bis 40er Jahre viel geschrieben und gewirkt hat, also im 20. Jahrhundert, ne? Also 1920, 1930, vieles publiziert hat, vieles geschrieben hat, in dieser Zeit sich auch viel damit beschäftigt hat, was ist eigentlich eine gute Gemeinschaft? Denn in diese Gemeinschaft, die wir brauchen und die wir genießen und die uns auch viel gibt und aus der wir viel herausziehen, diese Gemeinschaft, die ich gerade beschrieben habe, die nennt er seelische Gemeinschaft. Seelisch, weil sie, ich sage das einfach mal, aus der Seele kommt und unserer Seele gut tut. Wenn sie funktioniert, ja? Genau. Und diese seelische Gemeinschaft, die hat ihren Wert, die brauchen wir. Da verbinden sich Menschen miteinander. Das tut uns gut, das trägt uns und auch wir können damit anderen eine große Hilfe sein. So. Und jetzt kommt's. Darüber werde ich kaum sprechen. Das war's. Ich möchte mit euch über eine andere Form von Gemeinschaft nachdenken. Zusätzlich. In Ergänzung. Nicht als Ersatz, sondern damit wir merken, es gibt mehr. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, direkt die ersten 4 Verse. Dort heißt es, dort schreibt Johannes: Es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Und das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen und jetzt bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und damit diese Gemeinschaft auch zuallererst mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn, ist. Und wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass du zu uns reden willst durch dein Wort. Und das bitte ich dich auch heute für diesen Morgen, dass du redest, dass du sprichst. Du kennst uns ganz genau. Du weißt, was wir brauchen. Und ich bin mir sicher, du hast dein Wort für jeden Einzelnen von uns. So gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Johannes schreibt hier einen Brief an eine Gemeinde, die sich in einer schwierigen, herausfordernden Situation befindet. Wir wissen nicht alles ganz genau. Es fehlt so ein bisschen die Geschichte drumherum. Was man aus dem Brief mitkriegt, wenn man ihn intensiv liest, ist, dass es in der Gemeinde, an die Johannes diesen Brief schreibt, ein Problem gibt mit der Gemeinschaft. Und zwar gerade auch dort im Blick auf verschiedene Dinge, die den Glauben, den christlichen Glauben, zutiefst und im Zentrum betreffen. Und deswegen ist dieser Brief ein Brief, der sich auf der einen Seite ganz viel mit der Frage nach Gemeinschaft beschäftigt und auf der anderen Seite ist es ein Brief, der sich mit ganz wichtigen, zentralen Fragen unseres Glaubens beschäftigt, unseres christlichen Glaubens. Wer ist dieser Jesus? Wer ist er für uns? Und nicht nur für uns, sondern wer ist er überhaupt? Wie sehen wir ihn? Wie beschreiben wir ihn? Und dann kommen noch andere Themen. Wie leben wir dann eigentlich miteinander? Was heißt das? Das Thema der Liebe spielt da eine ganz große Rolle. Aber auch die Frage danach, und wie ist es mit Schuld in unserem Leben, wenn die Dinge schieflaufen, mit der Sünde? Wie geht es eigentlich damit? Wie leben wir dann eigentlich damit in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung miteinander? Wie kann das eigentlich alles irgendwie funktionieren? Und dabei macht Johannes immer wieder deutlich, er sagt, das hat ganz große Auswirkungen darauf, wie es um unsere Gemeinschaft und vor allen Dingen eben auch um unsere Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn, bestellt ist. Denn das ist die allererste Gemeinschaft, von der Johannes hier spricht. Also er spricht, er sagt, ich will, dass wir Gemeinschaft haben. Und zwar Gemeinschaft, jetzt komme ich mal kurz hier runter. Gemeinschaft zum einen mit Gott, dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und er sagt, ich will auch, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Was Johannes hier von Anfang an damit klar herausstellt, es geht erstmal in der Gemeinschaft, auch in dieser Gemeinschaft hier, in der Gemeinschaft miteinander, um nichts weniger als die Frage, haben wir denn Gemeinschaft mit Gott dem Vater durch seinen Sohn Jesus Christus? Und dann merkt man schon, okay, jetzt geht es also nicht in erster Linie um Hilfsbereitschaft, um gutes Zusammenhalten, um einander trösten. Es geht um mehr. Es geht um eine innige, persönliche Verbundenheit. Verbundenheit, das habe ich mir nämlich gemerkt, das kam nämlich in der Definition auch vor. Und genau darum geht es. Es geht um eine innige, tiefe Verbundenheit mit Gott. Für Johannes ist es ganz klar, diese Gemeinschaft, die besteht zunächst darin, wirklich Jesus Christus zu kennen. Ja? Er ist absolut das ganze Zentrum von all seinen Überlegungen zum Thema Gemeinschaft. Jesus Christus. Er ist absolut das Zentrum. Ja? Ohne ihn gibt es die Gemeinschaft, von der er redet, weder mit dem Vater, noch gibt es diese Gemeinschaft untereinander. Er betont das ganz zum Schluss nochmal des Briefes. Ja? Da bringt er das nämlich auch nochmal zum Ausdruck, wenn er in 1. Johannes 5, Vers 20, also ganz am Ende, ist der vorletzte Vers, schreibt, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Johannes spricht von diesem ewigen Leben. Von diesem ewigen Leben, das von Anfang an war. Er sagt, es war von Anfang an, wir haben es gehört, mit unseren Augen gesehen, wir haben es betrachtet, wir haben es mit unseren Händen betastet, dieses Wort des Lebens, dieses ewige Leben. Jesus Christus zu kennen, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm diese innige Verbindung zu haben, das ist diese echte und tiefe Verbundenheit eben auch gleichzeitig mit Gott dem Vater. Denn Jesus Christus, er ist eben der menschgewordene Gott. Daran erinnert Johannes seine Leser nochmal ganz am Anfang und damit uns auch. Jesus ist der, der vom Vater kommt. Er ist Gott, der Mensch wurde. Ein Gott, der Mensch geworden ist hörbar. Johannes sagt, wir haben ihn gehört. Jesus sprach mit eigener Stimme und er hatte den Menschen eine Menge zu sagen, hat sie eingeladen in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Und er sagt, wir haben ihn gesehen, Jesus, Gott, der Mensch wurde sichtbar. Keine Halluzination, kein Traum, keine Vision. Nein, wirklich, wir haben ihn gesehen und betrachtet. Hörbar, Jesus sprach mit seiner eigenen Stimme. Ah, das habe ich schon gesagt. Greifbar, genau. Wir haben ihn sogar mit Händen betastet. Jesus, Gott, der Mensch wurde, man konnte ihn berühren, anfassen. Seine Hände brachten Heilung und Trost und man konnte ihn auch packen und an ein Kreuz nageln. Diese Tatsache, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde, ist eigentlich unbegreiflich. Der Schöpfer wird einer von seinen Geschöpfen. Ewigkeit, das ewige Wort, das ewige Leben, wie Johannes Jesus hier beschreibt, Ewigkeit tritt hinein in die Endlichkeit. Und Johannes sagt es ganz deutlich, wer Jesus hat, der hat das Leben und der hat diese innige Verbindung mit Gott, dem Vater. Wer mit ihm verbunden ist, im Hier und Jetzt, der ist auch mit ihm in Ewigkeit verbunden. Wir haben uns schon, also ich merke das immer wieder, ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass das so ist. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder Zeit nehmen, das zu betrachten und neu ins Staunen zu kommen. Weil in Jesus Christus Gott wirklich Mensch wurde. Hörbar, sehbar, sichtbar, fühlbar, greifbar. Und darum ist ja das, was Jesus uns gesagt hat, nicht einfach nur das Wort von irgendeinem Menschen, der gerade ein paar gute Gedanken hatte, sondern wenn in ihm Gott wirklich Mensch wurde, der Ewige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der, der alles im Blick hat, der jeden kennt, der allein weiß und auch festlegt, was gut und recht ist, dann verlangt sein Wort ja absolutes Vertrauen und auch Gehorsam. Denn dann ist er der Höchste und seine Worte, sein Leben sind das Wichtigste in der ganzen Weltgeschichte. Es gibt nichts, was größer und wichtiger wäre, wenn Jesus Christus wirklich Gott und Mensch ist. Dann ist er nicht nur ein inspirierendes Vorbild, nicht ein Religionsgründer. Er ist Gott. Und darin steckt ein Absolutheitsanspruch. Es geht nicht ohne ihn. Es geht nicht ohne den, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes sagt es später in seinem Brief wie folgt. 1. Johannes 2, Vers 22 und 23. Er spitzt das sehr krass zu. Sagt, ist nicht der ein Lügner, der behauptet, dass Jesus nicht der Christus ist? Wer das behauptet, der ist der Antichrist, denn er verleugnet den Vater und den Sohn. Und wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater. Aber wer den Sohn bekennt, der gehört auch zum Vater. Echte Gemeinschaft hat ihr Zentrum in Jesus Christus. Echte Gemeinschaft mit Gott hat ihr Zentrum und ihren Mittelpunkt allein in Jesus Christus. Und in diese Gemeinschaft hat Jesus Christus eingeladen und diese Gemeinschaft lädt er bis heute jeden Tag ein und sagt, wie Jesus es selbst gesagt hat, kommt zu mir. Kommt zu mir. Oder wie Johannes es gesagt hat, also es beschreibt mit den Worten von Jesus in Johannes 3, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Gott wird Mensch, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Einladung, die bis heute jeden Tag gilt. Jeden Tag, wo Jesus dasteht und sagt, ich lade euch ein, ich lade dich ein in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott für heute und in Ewigkeit. Komm zu mir, vertraue dich mir an, nimm meine Vergebung und meine Liebe an und du kommst in diese unmittelbare und innige Beziehung zu mir und Gott, dem Vater. Das ist die Einladung Gottes an uns, an dich ganz persönlich, jeden neuen Tag. Und er sagt, und dann gibt es diese Gemeinschaft miteinander deswegen, weil wir in dieser Gemeinschaft mit Gott sind. Und das möchte ich noch mal ganz kurz hier. Die Verbindung, die wir miteinander haben als Christen, ist eine Verbindung, die wir durch Jesus Christus haben. Diese innige Verbundenheit, die uns als Christen eigentlich kennzeichnen soll, Fragezeichen, oder einfach kennzeichnet, das ist die Verbundenheit, die wir haben durch Jesus Christus. Denn, ich ziehe mich doch eine andere Farbe, wenn ich die noch finde, wo ich die hingelegt habe. Okay, egal. Denn wir, lass drin, alles gut. Denn wir sind mit hineingenommen in Christus. Das ganze Neue Testament ist voll damit, dass die, die zu Christus gehören, in Christus sind. Und weil wir gemeinsam in Christus sind, deswegen haben wir Gemeinschaft miteinander durch Jesus Christus. Es ist eine Gemeinschaft, die da ist. Es ist eine Gemeinschaft, die Gott schafft. Wir haben diese Gemeinschaft in ihm, in und durch Jesus Christus. Wo er ist, wo Christus ist, da sind wir, da trägt er uns. Wo er ist, da sind auch wir. In der Menschwerdung, im Kreuz, in der Auferstehung. Paulus geht so weit, dass er sagt, deswegen sind wir schon mit eingesetzt im Himmel zu Rechten Gottes in der Ewigkeit, weil wir in Christus sind. Wo er ist, da sind wir. Und deswegen ist christliche Gemeinschaft zuallererst eine Gemeinschaft in und durch Christus. Das bedeutet ja, dass wir zueinander, so wie auch heute vielleicht zusammengekommen sind, wir kommen zueinander in und durch Christus. Durch ihn können wir versöhnt mit Gott und versöhnt miteinander leben. Durch ihn können wir Gott und einander lieben. Durch Christus sind wir Geschwister. Johannes benutzt das sehr gerne, dass er immer wieder davon redet, wir sind Kinder Gottes. Und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir untereinander und miteinander Geschwister. Und genauso wie Geschwister nichts dafür tun können, dass sie untereinander Geschwister sind, dafür sind und waren andere verantwortlich, so ist es auch in der Gemeinde. Ich bin meinen christlichen Geschwistern, ich bin Bruder dem anderen, nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was Christus an mir getan hat. Und Beate ist mir Schwester, nicht durch das, was sie getan hat, sondern durch das, was Christus an und durch sie getan hat. Durch Christus sind wir miteinander verbunden. In ihm und durch ihn. Durch den, der sich selbst für uns gab, können wir miteinander eins sein, einander dienen und einander lieben. Und diese Liebe, die hat Christus uns ja selbst gelehrt, uns gezeigt in dem, was er für uns tat. Ist Gott mit uns barmherzig durch Jesus Christus, dann lernen wir darin Barmherzigkeit auch mit unseren Geschwistern. Was Christus an uns tat, das sind wir unseren Geschwistern natürlich auch schuldig. Und noch einmal, Geschwister sind wir allein durch Jesus Christus. Die Gemeinschaft wird gegründet und gebaut und gefestigt, nicht durch das, was wir können oder was wir vermögen. Sie wird begründet in dem, was Christus für uns tat. Und damit ist diese Gemeinschaft, die Christus schafft, kein Ideal, dem wir hinterherrennen und bei dem wir uns abmühen und sagen, ah, hätten wir doch nur. Nein, es ist eine Wirklichkeit, die Gott schafft und erhält. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja gesagt, an sich müssten wir ja in Adelshofen irgendwie so die Spezies sein, ja, für wenn es darum geht, Gemeinschaft, da wohnen so viele und leben so viele Leute miteinander zusammen. Aber ganz ehrlich, wie oft stellen wir uns auch miteinander die Frage, hey, wie können wir die Gemeinschaft stärken und was fällt uns als erstes ein? Alles, was wir tun können. Lasst uns dieses tun, lasst uns jenes tun. Und diese Ideen sind alle gut und sie haben aber alle das Ziel, eine seelische Gemeinschaft zu stärken. Und selten beschäftigen sie sich mit der Frage, wie machen wir uns immer wieder neu deutlich, in was für eine großartige geistliche Gemeinschaft Gott uns eigentlich hineingefügt hat. Diese Gemeinschaft, die Jesus Christus hergestellt hat. Diese Gemeinschaft, die Wirklichkeit ist, diese Gemeinschaft, die wir in und durch Jesus Christus haben, die unabhängig ist von unseren Leistungen. Eine Gemeinschaft, die eine Gemeinschaft des Evangeliums ist, weil sie uns in die Freiheit stellt, weil sie sagt, das musst du nicht machen, das musst du nicht schaffen. Diese Gemeinschaft ist ein Gnadengeschenk. Und diese Gemeinschaft gilt heute und diese Gemeinschaft gilt in Ewigkeit. Was können wir dafür tun, trotzdem, um diese Gemeinschaft lebendig zu erhalten oder die in den Blick zu nehmen? Ich habe drei kurze Sachen dazu, die ich euch mitgeben will. Das erste ist, diese Gemeinschaft immer wieder zu sehen. Ja? Die Augen aufzumachen, sich klarzumachen, hey, diese Gemeinschaft ist tatsächlich da. Dass wir uns bewusst machen, hey, wir sind Gottes Kinder. Diese Gemeinschaft, die wir haben, hat Gott uns in Christus aus Gnade geschenkt. Wir sind in Christus, wir sind diese Gemeinschaft, wir sind mit Gott versöhnt und wir sind miteinander versöhnt. Das ist seine Gabe, das ist sein Geschenk. Machen wir uns das einfach immer wieder bewusst. Ja, jeder Bruder, jede Schwester, die du triffst und die du siehst, erinnert dich daran, durch Gottes Gnade sind wir zusammengestellt. Eins in Christus. Das einfach wahrnehmen. Vielleicht manchmal neu ins Staunen zu kommen und zu sagen, wow, was sind wir für eine bunte Truppe in unserer Gemeinde? Ja? Und darüber zu staunen und zu sagen, ja, und dass wir Gemeinde sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, das verdanken wir Gott. Was für ein Wunder. Halleluja, preis den Herrn. Großartig. Und das ist dann auch schon das Nächste. Diese Gemeinschaft, die Gott dort wirkt, auch zu schätzen. Sie nicht nur zu sehen, sondern sie zu schätzen. Das heißt, Gott dafür zu danken. Dank Gott füreinander. Sei dankbar für jede Schwester, für jeden Bruder, den Gott dir an die Seite stellt. Und dank dann gerade auch noch da, wo es vielleicht durch Sünde oder Missverständnisse diese Gemeinschaft belastet wird. Denn was belastet wird, ist eigentlich die seelische Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft bleibt bestehen. Die hat Christus nämlich geschenkt. Und die ist unabhängig von dem, was wir tun und was wir schaffen. Und wie gesagt, und gerade da, wo Missverständnisse oder auch Schuld Gemeinschaft belasten, dann wird doch gerade da deutlich, wir stehen zusammen als Gemeinschaft, weil Gott uns vergeben hat. Und wir bedürfen jeden Tag dieser vergebenden Liebe Gottes in Christus Jesus Und das ist das, was uns zusammenhält und was uns zusammengebracht hat. Und so dankt füreinander und betet füreinander, tragt einander im Gebet, bringt eure Geschwister regelmäßig vor den Thron Gottes, in seine Gegenwart, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Freuden, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Dankt und bittet füreinander. Und das Letzte, feiern. Feiert diese Gemeinschaft, die Gott stiftet und die er geschenkt hat. Und es gibt keine größere Feier, die das deutlich macht als das Abendmahl. Wir alle sind darin beschenkt, wir empfangen es, wir alle sind darin gleich und im Abendmahl wird uns vor Augen gestellt, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib, wir die vielen. Das ist die Wirklichkeit, die Gott schafft und an der wir teilhaben. Feiern wir das. Ein letztes hätte ich fast vergessen oder unterschlagen. Johannes schreibt ja auch, und wenn wir das tun und diese Gemeinschaft haben und unseren Blick darauf richten, auf diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und miteinander, dann führt das zur Freude. Er schreibt, wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Da, wo wir diese geistliche Gemeinschaft im Blick haben und uns und andere nicht mit unseren eigenen Wünschen und Anforderungen plagen, sondern einfach dieses Geschenk der Gemeinschaft immer wieder uns neu von Gott schenken lassen, da wird auch Platz für Freude, Freude an Christus und an der Gemeinschaft, die er schenkt, Freude in der Gemeinschaft, Gott zu loben, Gott anzubeten, ihn zu preisen und diese Gemeinschaft, ja, einfach an dieser Gemeinschaft uns auch zu freuen. Geistliche Gemeinschaft hat ihr Zentrum in Christus Jesus. Ich schreibe hier in die Mitte mal geistliche Gemeinschaft. Diese geistliche Gemeinschaft hat ihr Zentrum in Christus Jesus. Darum ist unser Christusbekenntnis und unser Glaube und unser Vertrauen an ihn als den menschgewordenen Gott und Retter so grundlegend für diese geistliche Gemeinschaft. Und wir haben einander nur in und durch Christus. Dafür aber auch ganz und für die Ewigkeit. Das sollte man sich vielleicht auch manchmal einfach bewusst machen, ja? Aus dieser Gemeinschaft kommen wir ja nicht mehr raus. Und die Menschen, mit denen Gott uns jetzt schon als Gemeinschaft zusammenstellt, weil wir einander in Christus haben, die sehen wir noch eine ganze Ewigkeit. Ich weiß zwar nicht, wie das sein wird, aber diese Gemeinschaft ist ja eine ewige Gemeinschaft, auf die Ewigkeit angelegt. Und diese Gemeinschaft, die gilt es zu sehen, zu schätzen und zu feiern. Und was war jetzt nochmal mit der seelischen Gemeinschaft? Die seelische Gemeinschaft gewinnt einen hervorragenden Nährboden dort, wo die geistliche Gemeinschaft im Zentrum ist und die Basis ist. Da kann die seelische Gemeinschaft blühen und wachsen, und weil wir wissen, dass wir einander zuallererst in und durch Christus haben. Es ist das beste Mittel gegen die Gefahr, dass ich mit meinen Ansprüchen oder mit dem, was ich von anderen erwarte, letzten Endes irgendwann zum Ankläger meiner eigenen Geschwister wäre, weil die nicht so sind, wie ich die gerne haben will. Das ist nämlich immer manchmal die Gefahr. Wenn ich weiß, die müssen auch gar nicht so sein, wie ich die haben will. Das Wichtigste ist, dass die so sind, wie Gott sie will, und dass sie so sind, dass sie mit Gott in Gemeinschaft sind und deswegen auch mit mir Gemeinschaft haben, dann habe ich eine hervorragende Grundlage für diese seelische Gemeinschaft, um das auszubauen, um das zu pflegen, um diese Gemeinschaft auch zu genießen und daraus auch Kraft zu gewinnen und einander zu unterstützen. Umgekehrt wird es schwierig. Es wird nie gelingen, durch die seelische Gemeinschaft die geistliche Gemeinschaft zu stärken, weil sie von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgeht. Und wenn ich das hier wegnehme, sieht auch schön aus, dann ist die seelische Gemeinschaft immer darin gefährdet, dass sie zusammenbricht. weil dir der Kern fehlt in der Gemeinde. Und deswegen schaut auf beides. Schaut darauf, wie könnt ihr eure seelische Gemeinschaft in der Gemeinde stärken. Das ist gut und wichtig. Aber verliert die geistliche Gemeinschaft nicht aus dem Blick, denn sie ist das Zentrum. Sie ist der Kern. Sie ist das, was euch zusammengeführt hat und zusammenhält. Und seht sie, schätzt sie, feiert sie. Gott zur Ehre und uns zum Segen. Amen.